Diesen Podcast gibt es auch bei YouTube.
Der Zahn-Podcast, präsentiert von Byte mit Dr. Anja Geißler.
Hallo, mein Name ist Anja Geißler. Heute Folge 9 vom Zahn-Podcast von Byte. Wir haben ein ganz interessantes Thema. Es geht um Zähne und Herzgesundheit, die stille Verbindung zwischen der Mundhöhle und dem Herzen. Ich habe heute eine ganz liebe Kollegin eingeladen als Gesprächspartnerin, ein Profi in der Kardiologie. Vielleicht, Barbara, stellst du dich selber gerne vor?
Ja, liebe Anja, vielen Dank. Vielen Dank vor allen Dingen, dass ich hier sein darf. Ich bin niedergelassene Kardiologin in München. Ich beschäftige mich sehr viel mit kardiologischen Erkrankungen, mit Prävention, aber natürlich auch mit fortgeschrittenen Erkrankungen, mit Herzklappenerkrankungen, mit Herz-Kranzgefäß-Erkrankungen, mit Gefäßerkrankungen. Und das ist ja eigentlich genau unser Thema, die Prävention, wie kann ich vorsorgen und wie kann ich schwere Erkrankungen, schwere infektiöse Erkrankungen in der Kardiologie verhindern.
Das ist auch mein Thema immer seit vielen Jahren, wo ich sage, die Parodontose an sich, und da sind wir schon beim Thema, hat doch einen relativ starken und engen und strengen Bezug zu den Gefäßerkrankungen und auch zum Herzen. Und deswegen sprechen wir heute auch darüber, um zu informieren, um aufzuklären, um auch hier wirklich einfach mal so ein paar Sachen zu erklären, die die Zuhörerschaft verstehen könnten. Die meisten Menschen wissen ja, dass sie ihre Zähne richtig putzen sollen und dass sie regelmäßig zum Zahnarzt gehen müssen und dass sie natürlich auch Prävention betreiben müssen, wie professionelle Zahnreinigung. Was viele natürlich nicht wissen und auch nicht wissen können, ist die bakterielle Infektion in der Mundhöhle und die tieferen bakteriellen Infektionen haben Auswirkungen auf das Herz, auf die Gefäße, auf die umliegenden Herz-Kranzgefäße, wenn ich das richtig darstelle, und auch deren Potenzial zu erkranken oder besser gesagt, die Erkrankungsrate steigt dadurch enorm, wenn diese Zahnfleischerkrankungen nicht behandelt werden. Parodontitis ist nicht Zahnfleischrückgang. Parodontitis ist einfach hochinfektiös und hat Auswirkungen auf den ganzen Körper.
Ja, eine unterschätzte Gefahr ist das. Viele Menschen wissen ja gar nicht, dass sie eine chronische Infektion der Zähne haben. Und das, was wir in der Praxis natürlich machen, ist zu recherchieren und zu gucken, woher hat der jeweilige Patient seine schwere Herz-Kranzgefäß-Erkrankung, seine schwere Herzklappenerkrankung. Und von daher, glaube ich, ist das ganz wichtig. Und es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen der Mundhöhle, zwischen den Zähnen und zwischen dem Herzen. Ich unterteile das immer so ein ganz kleines bisschen in die akute und in die chronische Gefahr. Ja. Jetzt hast du von der Parodontose, Parodontitis gesprochen und das würde ich sehr gerne direkt einmal aufnehmen. Ja. Die Parodontitis ist ja eine Entzündung in der Mundhöhle, aber, und da wirst du mir recht geben, sie bleibt nicht in der Mundhöhle.
Leider.
Sie geht durch den gesamten Körper und im gesamten Körper sind am Ende des Tages die Gefäße. Und da ist die Entzündung, die Inflammation, wie wir so schön sagen, der Wegbereiter für die Atherosklerose, für die Gefäßverkalkung.
Und jetzt meine Frage dahingehend, dass die Zuhörer das vielleicht auch so ein bisschen besser verstehen. Was passiert mit diesen bakteriellen Ablagerungen in den Gefäßen? Du kannst das sicherlich viel besser erklären, weil du da die größere Erfahrung hast.
Ja, ich sage immer so die unterschätzte Gefahr und das ist es auch. Man muss sich ja vorstellen, wie kommen die Gefäßverkalkungen, wie kommt die Atherosklerose eigentlich in die Gefäße? Wir sprechen ja in der Kardiologie von den klassischen Risikofaktoren.
Ja.
Das ist der hohe Blutdruck, das ist Diabetes, das sind die Fettstoffwechselstörungen.
Ja.
Alles das wissen wir. Aber das unterschätzte Thema, die Entzündung, die chronische Entzündung, also die Inflammation, mittlerweile auch in aller Munde, auch in der Kardiologie. Und wenn wir jetzt die Entzündung haben, im Körper ist es so, dass die Gefäßwände natürlich mit der Zeit auch gewisse degenerative Veränderungen haben. Das heißt, die Gefäße sind innen durch eine ganz feine, dünne Schicht ausgekleidet.
Ja.
Und diese Schicht kann zerstört werden. Die ist ganz empfindlich, zum Beispiel durch hohen Blutdruck, zum Beispiel durch Fettstoffwechselstörungen. Ja. Die innere Gefäßschicht hat dann Lücken, kennen wir auch vom Darm und von anderen Organen. Und durch diese Lücken der inneren Gefäßschicht schlüpfen oder dringen dann Schadstoffe wie das Cholesterin, wie der Zucker und wie die Entzündungszellen, die dann im Körper sind, in die Gefäßwände hinein. Die Gefäßwand wehrt sich im Prinzip, will das abdichten und die Abdichtung, das sind die Verkalkungen und die Cholesterinplaques, die wir dann in den Gefäßen sehen.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Die Bakterien an sich sind ja da, aber die entlassen Toxine. Und diese Toxine, das sind richtige Ablagerungen, die dann an der Gefäßinnenwand bleiben. Und dadurch auch den Durchmesser des Gefäßes vielleicht sogar einschränken.
Natürlich, oder? Die Toxine selber nicht, aber das, was aus den Toxinen entsteht, eben die Atherosklerose, das ist primär eine Gefäßentzündung. Und die Atherosklerose heißt eben, das sind drei Komponenten.
Ja.
Der Kalk, das ist im Prinzip schon die abgelaufene Entzündung. Dann darüber die Cholesterinkristalle.
Ja.
Deshalb ist der Kardiologe auch hinter dem Cholesterin immer so hinterher.
Ja, genau.
Und dann darüber ist im Prinzip eine Fibrinkappe. Das wird so etwas abgedichtet. Und die Inflammation ist unter anderem neben den anderen Risikofaktoren der Wegbereiter für die Atherosklerose.
Mhm.
Und jetzt drehen wir das Ganze nochmal um und sagen, das ist nicht nur die chronische Gefahr, sondern wenn ich bereits Veränderungen habe an den Gefäßen, wenn ich bereits Gefäßverkalkungen, atherosklerotische Veränderungen habe, und jetzt habe ich die chronische Entzündung durch die Parodontitis, dann ist es auch so, dass diese Plaques in den Gefäßen,
genau, das kennt jeder,
destabilisiert werden.
Ja, die Plaques, das kennt man, das ist bekannt. Aber was bedeutet das jetzt mit dieser ganzen Destabilisierung?
Wir haben bereits, so muss man sich das vorstellen, Veränderungen in den Gefäßen, die Atherosklerose, die Plaques. Jetzt kommt die Entzündung durch die Parodontitis. Also das ist ein chronischer Entzündungsreiz in den Gefäßen. Und diese Veränderungen, diese Plaques werden destabilisiert. Das heißt, die brechen auf. Das heißt, die haben eine Fibrinkappe drüber. Das muss man sich so als Art Bindegewebe vorstellen. Und dieses Bindegewebe wird durch die Toxine, durch die Entzündung aufgeweicht, aufgebrochen. Und es bricht auf. Und was passiert dann in den Gefäßen? Das ist im Prinzip der Gau für die Gefäße. Das bricht auf, es entstehen Rauigkeiten in den Gefäßen und dann kommen die Blutkörperchen, dann kommen die Blutplättchen.
Und es stoppt.
Die haften sich dann an, brechen auf und es entsteht dort, wo der Plak destabilisiert wurde, da wo der aufgebrochen ist, entsteht ein Thrombus, ein Blutgerinnsel und das ist der Herzinfarkt. Wir sprechen über den Herzinfarkt. Das heißt, die schwere Parodontitis kann indirekt sogar zu einem Herzinfarkt führen. Das heißt also ganz, ganz wichtig, dass wir beide unsere Fachrichtungen kooperieren und dann eben sagen, der kardiologische Patient, der muss zahnärztlich vorgestellt
werden
und konsequent behandelt werden, weil das einer der wesentlichen Risikofaktoren ist.
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eigentlich jeder Patient, der eine Parodontitis hat, prinzipiell beim Kardiologen vorstellig sein sollte, um sowohl eine Gefäßanalyse zu machen, als auch eine kardiologische Analyse.
Ganz wichtig, das gilt im Übrigen für alle chronischen Entzündungen, auch zum Beispiel für rheumatische Erkrankungen gilt es genau das Gleiche.
Genau.
Das ist, glaube ich, etwas besser adressiert. Die Erkrankungen der Mundhöhle sind gar nicht so gut adressiert. Was bedeutet das? Wir machen im Prinzip ein Setup der gesamten Gefäße.
Ja.
Das heißt, der Patient kommt, der berichtet natürlich zunächst einmal über seine Beschwerdesymptomatik.
Ja.
Häufig sind diese Patienten, was das Herz anbelangt, asymptomatisch.
Ja.
Die haben überhaupt gar keine Beschwerden. Also es werden alle Gefäße angeschaut.
Ja.
Wir beginnen mit den Halsschlagadern.
Ja.
Das ist relativ einfach mit Ultraschall. Das sind große Gefäße, die liegen direkt unter der Haut. Kann man gut von außen mit Ultraschall sehen. Dann kommen wir zum Herzen, machen da natürlich auch eine Ultraschalluntersuchung des Herzens. Aber bei der Ultraschalluntersuchung des Herzens sehen wir natürlich nicht die Herzkranzgefäße. Und da gibt es eben eine neue, interessante Technik. Das ist das sogenannte Herz-CT.
Ja.
Und mit dem Herz-CT können wir eben sehen, ob Plaques, ob Ablagerungen an den Herzkranzgefäßen sind. Das ist eine einfache Technik. dauert 3 Minuten die ganze Untersuchung, ist vollkommen nicht invasiv und wir können sehen, ob Ablagerungen an den Herzkranzgefäßen sind. Und jetzt komme ich noch mal eine Etage tiefer zur Bauchschlagader. Die ist natürlich auch ein wichtiges Gefäß. Da gibt's auch Plaques, die können auch destabilisiert werden. Die können wir aber wieder wunderbar von außen mit Ultraschallmethoden anschauen. Genau. Das heißt, alle wichtigen Gefäßsysteme, Halsschlagadern, Herzkranzgefäße, Bauchschlagader, gucken wir uns auch an. Und ganz wichtig, das ist mir immer ganz wichtig, dass wir das nochmal erwähnen, ist, ich kann nicht von den Halsschlagadern, wenn die dann normal sind, auf die anderen Gefäßsysteme rückschlüsseln und sagen, die sind auch in Ordnung. Also ich muss jedes einzelne Gefäßsystem anschauen. Sehr gut. So wie der Zahnarzt auch jeden einzelnen Zahn anschauen muss.
So sieht's aus. Noch eine andere Frage. Jetzt ist es bei uns immer ganz wichtig, wenn wir invasiv werden. Das heißt also, wenn wir Zahnfleischbehandlungen machen oder auch operative Maßnahmen durchführen, ist die Frage, es gibt ja immer so diese Problematik der Prävention, der Vorbeugung bei Klappeninfektionen oder Endokarditis-Infektionen. Was sagst du dazu? Wie ist deine Meinung? Weil das ist ja gegenläufig momentan.
Ja, da bin ich jetzt sehr dankbar für die Frage. Wir haben jetzt gerade die Parodontose, Parodontitis besprochen. Da sage ich immer, das ist die chronische Gefahr. Mhm. Jetzt kommen wir zu der akuten Gefahr. Und damit meine ich wirklich eine ganz schwere und akute Gefahr. Und das will ich auch mal erklären. Wenn du in deinem Fachbereich Zähne extrahierst, wenn du implantierst, oder wenn du eine professionelle, ich sage mal so mit meinen Worten, tiefe Zahnreinigung machst oder so.
Eine sogenannte Küretage.
Ja, eine Küretage. Genau. Was passiert dann? Dann werden massiv Bakterien in die Blutbahn freigesetzt. Ja. Und zwar, wenn ich massiv sage, meine ich das auch. Es ist wie ein bakterieller Sturm in den Gefäßen.
Ja.
Wenn ich jetzt bestimmte Veränderungen an den Herzklappen habe, wie Undichtigkeiten, Verkalkungen und so weiter. Habe ich dort, so muss man sich das vorstellen, keine glatten Oberflächen mehr, sondern ich habe Rauigkeiten. Und in diesen Rauigkeiten können sich Bakterien verfangen. Mhm. Und jetzt sprechen wir nicht von Toxinen, sondern jetzt sprechen wir wirklich von den Bakterien, die primär aus der Mundhöhle bei deinen Eingriffen freigesetzt werden.
Ja.
Die verfangen sich an den Herzklappen und finden dort, Anja, optimale Nährbedingungen.
Ja.
Es ist schön warm im Herzen und das Blut ist sauerstoffreich.
Ja,
optimale Bedingungen. Und können da eben bakteriell zu einer Entzündung der Herzklappen führen. Und das ist auch im 21. Jahrhundert eine lebensgefährliche Erkrankung. Erstens, weil sie häufig sehr spät und sehr schlecht diagnostiziert wird. Weil die Behandlung eine ganz lange Behandlung mit hochdosierten Antibiotika ist und meistens endet die Erkrankung mit einer Herzklappenoperation.
Mhm.
Und diese Operation an der Herzklappe kann auch nicht minimalinvasiv, also sprich über die Leiste, durchgeführt werden, sondern das ist eine Operation am offenen Herzen.
Das ist ein maximaler Eingriff.
Es ist ein maximaler Eingriff und das gilt es natürlich absolut zu vermeiden. Bedeutet natürlich, dass ich, und das war das Stichwort, präventiv bin.
Genau.
Weil wir das ja wissen, machen wir eine sogenannte Prophylaxe dieser Entzündungen der Klappen, was eben die sogenannte Endokarditis-Prophylaxe bedeutet. Und warum mache ich das und wie mache ich das? Jetzt weiß ich, um 10 Uhr morgens findet mein zahnärztlicher Eingriff statt.
Ja, richtig.
Das bedeutet, um 9 Uhr, also ungefähr mehr oder weniger eine Stunde vorher, nehme ich 2 Tabletten eines Antibiotikums, klassischerweise ein Breitbandpenicillin.
Genau.
Dann ist der Blutspiegel mit dem Antibiotikum aufgesättigt. Und wenn dann du kommst und den zahnärztlichen Eingriff machst, werden die Bakterien sofort getötet und sofort abgefangen.
Jetzt kommen ganz viele und sagen, Penicillinallergie.
Kein Problem, da gibt es Ersatzmedikamente. Also wir geben ja auch sogenannte Herzpässe aus und da gibt es auch das Ersatzmedikament.
Okay.
Das ist zum Beispiel das Clindamycin oder das Doxycyclin.
Ja.
Also da haben wir viele Möglichkeiten, etwas zu geben, aber es funktioniert genauso. dann gebe ich eben ein alternatives Antibiotikum. Das Antibiotikum ist eine Stunde vor dem Eingriff bereits in der Blutbahn vorhanden und tötet die Bakterien.
Im Umkehrschluss, das heißt also, jeder Patient, der zu mir in die Praxis kommt und vielleicht schon einen bekannten Herzvorschaden hat, ich muss oder sollte, und das ist die Empfehlung vom Kardiologen, nach wie vor eine Prävention machen mit einem Antibiotikum oder einem Penicillin.
Ja.
Das wurde zwar in den letzten Jahren kontrovers diskutiert, man ist davon eigentlich abgekommen, aber so wie ich heute jetzt gelernt habe, bitte lieber machen, als dass hinterher der Schaden an der Klappe enorm ist.
Ich muss jetzt noch mal eine kleine Geschichte aus meiner Assistenzarztzeit erzählen und da hatten wir genau die gleiche Diskussion. Da guckte mein damaliger Chef mich mit großen Augen an und meinte dann, ja, Frau Richards, jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie fahren in der Dämmerung Auto, es wird so ein bisschen dunkel, aber es ist noch ein bisschen hell. Würden Sie das Licht einschalten? Dann habe ich ihn mit großen Augen angeguckt und habe auch gesagt, was will er denn jetzt eigentlich mit? Na klar, schalte ich das Licht an. Und sagt er, genau, jetzt haben Sie es begriffen. Also im Zweifelsfalle Endokarditis-Prophylaxe.
Guter Hinweis.
Bitte geben oder so. Das weiß ich noch viele, viele Jahre später. Anderes Thema, viele unserer Patienten haben Implantate, also jetzt meine ich keine Zahnimplantate, sondern jetzt meine ich einen Schrittmacher, jetzt meine ich orthopädische Implantate, wie zum Beispiel eine Hüfte oder Kniegelenk, Rückenversteifungen. Mhm. Auch da ist eine prophylaktische Therapie sinnvoll, weil die Oberflächenstruktur bei Schrittmachern, Hüftimplantaten und so weiter anders ist und es kann eben über die Blutbahn können sich diese Implantate entzünden. Und das ist furchtbar, wenn dann in so eine Prothese eine Entzündung kommt. Das heißt auch da im Zweifelsfalle eine Endokarditis-Prophylaxe.
Das heißt also für uns im Umkehrschluss in der Anamnese, in der klinischen Vorabfrage beim Patienten, sollte man immer darauf achten, hat der Patient Gelenkersatz,
hat er
künstliche Hüften, hat er irgendwelche anderen Sachen im Körper, die Rückschlüsse darauf ziehen lassen, dass er eventuell ein Endokarditis-Problem hat.
Und im Zweifelsfalle lieber einmal zu viel geben, weil wenn man das dann sieht, das Leiden, das dauert ewig. Und deshalb denke ich mir, so eine Endokarditis-Prophylaxe im Zweifel bitte immer machen. Mhm. Und wir kommen ja auch als Ärzte in Erklärungsschwierigkeiten, dass wir gesagt haben, wir haben den Eingriff gemacht und wir waren nicht sorgfältig genug. Also lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Also jetzt haben wir viele Themen besprochen. Es geht um Prävention, es geht um Prophylaxe, es geht überhaupt um die allgemeinen anamnestischen Untersuchungen, die man machen sollte, die man machen kann. Was aber für mich oder für euch als Kardiologen jetzt im Umkehrschluss vielleicht auch wichtig wäre, ist Patienten, die vor einem operativen Eingriff stehen, vor einem kardiologischen Eingriff. Ich denke da Stents, ganz normale Geschichten, die manchmal doch passieren. Wie macht ihr das mit der, schickt ihr die Patienten zum Zahnarzt? Ist diese Weitsicht da, das Interdisziplinäre?
Ja, ganz
wie wird
wichtig.
Es bei euch in der Praxis gehandhabt?
Ganz wichtige Frage. Also erstmal zu dem Thema Herzklappen.
Ja.
Kann ich ganz klar beantworten. Ja.
Ja.
Wenn der Patient eine neue Herzklappe benötigt, sei es mit einer großen konventionellen Herzoperation, da meine ich am offenen Herzen unter Verwendung der Herz-Lungen-Maschine. Aber genauso, wenn wir Herzklappen einsetzen, minimal invasiv, Aortenklappe oder an der Mitralklappe, die Patienten schicken wir alle zum Zahnarzt.
Das ist super,
und zwar Thema Fokussuche.
Ja.
Denn dreht sich das jetzt wieder um, wenn ich einen chronischen Entzündungsherd im Körper habe, und das können natürlich die Zähne sein, die eben Infektionsherde sein können. Und dann natürlich die neue Klappe, die ja besonders anfällig für Infektionen ist, entzünden kann. Drum, ja, ganz klar, es kommt auf Deutsch gesagt, kein Patient auf den Operationstisch, ohne dass vorher eine Fokussuche zahnärztlicherseits durchgeführt wurde. Andere Frage, wenn ich einen Patient zur Herzkatheteruntersuchung schicke und sage, in Anführungsstrichen, er braucht nur einen Stent, dann machen wir das nicht. Es wäre natürlich besser, die Zähne sind saniert, ist immer besser, gar kein Thema. Aber wenn ich jetzt einen Patient habe, der braucht akuten Stent, weil er Angina pectoris Beschwerden hat oder weil er ein akutes Coronarsyndrom hat, nein, den schicke ich natürlich vorher nicht zum Zahnarzt, auch in Ermangelung der Zeit. Aber hinterher, und das war ja unser Eingangsthema, sehr wohl, genau. Dass ich dann sage, jetzt mache ich Ursachenforschung, nicht nur mein Cholesterin und der Diabetes und so weiter, sondern auch Ursachenforschung, dass ich sage, hat er vielleicht auch noch eine chronische Entzündung in der Mundhöhle.
Und jetzt kommt noch meine Erkenntnis dazu, wenn wir die Patienten überwiesen bekommen zur Fokussuche, dann machen wir natürlich Untersuchungen an den vitalen Zähnen, schauen uns die toten Zähne auch röntgenologisch ja. an. Aber was ich festgestellt habe in den letzten Jahren bei den röntgenologischen Untersuchungen, dass die zweidimensionalen Aufnahmen nicht immer ausreichend sind und wenn ich unsicher bin, ob der wurzeltote Zahn, der jetzt in der Mundhöhle sich befindet und eventuell doch ein Herdgeschehen haben könnte, also eine Entzündung oder ein sogenanntes Granulom, dann macht es Sinn, eine dreidimensionale Aufnahme zu machen, ein sogenanntes DVT, damit wir in allen Schichten das Ganze anschauen können. Manchmal gibt es versteckte Herde, die wir so gar nicht erkennen können. Ist vielleicht auch noch immer ein Thema, auch an den Patienten gesprochen, dass der Patient nochmal sagt, ich scheue nicht die Diagnostik eines DVTs in einer dreidimensionalen Aufnahme, auch wenn die Strahlenbelastung etwas höher ist. Aber wenn ich dadurch intensiver nachforschen kann, ob ich jetzt einen entzündeten Zahn habe, dann macht es wahrscheinlich wirklich Sinn, sowas zu machen.
Auch wenn wir dadurch weitere Eingriffe am Herzen ersparen können. Ja. Das sind ja letztendlich das, was wir machen. Herzkatheteruntersuchungen, das sind ja auch am Ende des Tages Röntgenuntersuchungen. Und wenn ich die einsparen kann, wenn ich gesündere Patienten habe, glaube ich, ist die geringe Strahlenbelastung durchaus gut investiert.
Die Blutbilder. Mhm. Ich kann als Zahnarzt natürlich auch ein Blutbild bestimmen, wenn ich meine, der Patient hat eine Entzündungsreaktion im Mund und weiß, es gibt bestimmte Werte, die darauf hinweisen. Wie korreliert das mit den Blutbildern, die ein Kardiologe macht? Hat das irgendwo Zusammenhänge? Kann man Rückschlüsse ziehen auf Erkrankungen?
Ja, gute Frage. Wir haben ja bestimmte Entzündungswerte im Blut. Ja. Klassisch, das, was jeder kennt, das sind die weißen Blutkörperchen. Die sind in der Regel bei einer Mundhöhleninfektion, sprich Parodontitis, nicht verändert. Es sei denn, es ist wirklich eine extreme Infektion. Man kann ein Differentialblutbild machen, das heißt also die weißen Blutkörperchen unterteilen in spezielle Unterformen. Da könnte man bei akuten etwas sehen. Ja. Das sind die sogenannten Granulozyten, dass die vermehrt sind. Aber das ist nicht unbedingt spezifisch. Dann haben wir den nächsten Wert. Das ist das C-reaktive Protein, CRP-Wert, den wir immer mitbestimmen.
Ja.
Aber der CRP-Wert hat eine weite Spanne.
Ja.
In unserem Labor ist der Normalwert der Cut-off bis 5. Zwischen nicht nachweisbar und 5 ist eine weite Spanne.
Mhm.
Das heißt, auch dahinter kann sich eine chronische Infektion verbergen. Wir sprechen hier über die sogenannten subklinischen Infektionen. Das heißt, der Patient hat keine richtigen offensichtlichen Anzeichen einer Infektion. Ich sehe die aber. Da gibt es eben die Möglichkeit, das sogenannte hochsensible CRP zu bestimmen, das nochmal genauer ist. Und wir bestimmen bei unseren Patienten immer eine sogenannte Eiweißelektrophorese. Das ist eine Standarduntersuchung.
Ja.
Da habe ich Untergruppierungen und bei der Eiweißelektrophorese habe ich die sogenannten Akutphaseproteine.
Okay.
Und das ist das, was du gerne magst, also das Interleukin 6, das TNF-Alpha.
Ja.
Und das sind eben diese Akutphaseproteine, die wir in den sogenannten Alpha-1 und Alpha-2-Globulinen bei der sogenannten Eiweißelektrophorese mitsehen. Das ist sinnvoll, das zu machen.
Genau. Es gibt doch Verbindungen dazwischen.
In jedem Falle. Nun muss man natürlich fairerweise sagen, wenn ich Erhöhungen des hochsensitiven CRPs habe, ist das für uns natürlich ein Risikofaktor. Genauso hoch wie der Diabetes und das hohe Cholesterin. Und ich glaube, das kann man gar nicht genug erwähnen. Aber es sind unspezifische Parameter. Also ich kann jetzt, wenn ich eine Erhöhung des hochsensitiven CRPs habe, nicht dezidiert sagen, die Entzündung kommt aus der Mundhöhle oder aus den ableitenden Harnwegen oder aus dem Magen-Darm-Trakt.
Genau.
Das kann ich nicht machen. Ich kann nur sagen, die sind erhöht Es ist eine chronische Entzündung im Körper. Und jetzt kommst du wieder ins Spiel, dass du sagst, jetzt muss ich die behandeln.
Und muss letztendlich die Entzündungsparameter in der Mundhöhle runterfahren. Was wir natürlich noch machen, wir können spezifisch in der zahnärztlichen Untersuchung mikrobiologische Tests machen, um das Parodontitis-Risiko zu bestimmen und auch das spezielle Bakterienspektrum, was dafür verantwortlich ist. Und dann mit Hilfe natürlich von medikamentöser Behandlung das Ganze runterfahren, reduzieren und eliminieren. Und dadurch, und das ist immer die Frage, und das sollte man vielleicht auch weiter beachten bei der Behandlung, die Verläufe kontrollieren. Wie ist der mikrobiologische Test 4 Wochen später? Wie ist er 1/4 Jahr später? Wie ist ein halbes Jahr später? Betrifft wahrscheinlich auch die Blutwerte, dass man einfach diese ganzen Verlaufskontrollen immer wieder macht, um zu gucken, gehen diese hochsensitiven CRP-Werte, geht das nach unten?
Und das ist natürlich schön im Umkehrschluss, wenn man das den Patienten zeigen kann und sagen kann, diese Infektionsparameter sind runtergegangen, ja. Was natürlich auch ein schöner Therapieerfolg ist und unsere Patienten auch weiter motiviert, dran zu bleiben. Denn die Zahnpflege, ich weiß das selber, die ist aufwendig und manchmal hat man keine Lust, das zu machen. Aber ich glaube, es ist ein unheimlicher Motivator. Nicht nur, dass man sagt, ich habe auch ein besseres Gefühl in der Mundhöhle, sondern dass man auch sagt, so und so und so, die Infektionsparameter sind wesentlich besser geworden.
Ich habe noch eine Frage. Es geht um diese viel diskutierten Cholesterinwerte, um die sogenannten Triglyceride. Und viele Zahnärzte sagen ja, Omega-3-Fettsäuren, Entzündungsprophylaxe, Entzündungsparameter senken. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich kenne die Diskussion, also die Omega-3-Fettsäuren werden eigentlich nicht spezifisch eingesetzt, um Infektparameter zu senken. Also wissenschaftlich gibt es da wenig Hinweise für. Omega-3-Fettsäuren sind aber natürlich gesund.
Essentiell.
Ja. Selbstverständlich. Also nicht nur, wenn man sie mit der Nahrung zu sich nimmt, also Fisch beispielsweise, ja. Avocados genau. Und so weiter. Da sind viele Omega-3-Fettsäuren drin. Sie verändern auch im positiven Sinne die Fettstoffwechselstörungen, ja. Aber hier insbesondere die Triglyceride. Ich habe überhaupt gar kein Problem damit, Omega-3-Fettsäuren zu geben. Ob sie spezifisch diese Infektionen beseitigen, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen. Aber jetzt komme ich zu den Statinen.
Genau.
Umstritten, ja, viel diskutiert, bei den Kardiologen natürlich nicht. Bei den Kardiologen ist es natürlich so, dass wir das Cholesterin, insbesondere das schlechte, das LDL-Cholesterin, senken wollen. Und die sogenannten Statine, insbesondere die moderneren Statine, das ist das Rosuvastatin oder Atorvastatin, die haben entzündungshemmende Funktionen und die haben entzündungshemmende Werte. Und das ist wiederum in vielen Studien belegt, dass bei der Verabreichung von dem Rosuvastatin das hochsensitive CRP sinkt. Als positiver Nebeneffekt.
Das heißt, für uns in der Parodontitis-Behandlung essentiell.
Exakt. Insbesondere, wenn die Patienten sowieso, wir sprachen eingangs drüber, eine Gefäßverkalkung haben. Und wenn man dann sagt, also ich senke nicht nur das LDL-Cholesterin, was wir natürlich wollen in der Kardiologie, sondern ich habe auch noch positive Begleiteffekte, die wir uns dann eben zunutze
CRP-Wert
haben können, was den CRP-Wert anbelangt.
Ich habe jetzt eine Nebenfrage und zwar geht es um diese Diskussion, dass die Statine die Gefäße verhärten.
Nein, das ist im Gegenteil. Die Statine verbessern die Gefäßmotilität. Sie bauen ja nicht den Kalk, aber die sogenannten LDL-Cholesterinkristalle, die in den Gefäßen sind, die werden abgebaut und dadurch wird die Gefäßmotilität zumindest verbessert. Auch die sogenannte endotheliale Dysfunktion, also die Gefäßreagibilität, die wird verbessert. Ich weiß, dass wir über keine Substanzklasse in der Medizin so viel diskutieren in der Praxis wie über die Statine. Ich muss aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass, sag ich mal, 70% meiner Patienten die fabelhaft vertragen. Ja. Wir sehr gute Senkungen der Cholesterinwerte haben. Aber im Prinzip geht es ja nicht darum, die Laborwerte zu verschönern, sondern die Gefäße zu behandeln und die Gefäße gesund zu erhalten. Und für die restlichen 30% der Patienten, die Statine nicht vertragen, zum Beispiel wegen Arzneimittelunverträglichkeiten oder muskulären Beschwerden oder Magen-Darm-Beschwerden, haben wir mittlerweile natürlich ein breites Spektrum anderer cholesterinsenkender Medikamente. Eines ist zum Beispiel die Bempeduinsäure, relativ neues Medikament, das seit einigen Jahren auch in Deutschland zugelassen ist und auch einen sogenannten Nebeneffekt hat, und zwar auch entzündungshemmend ist. Also das heißt, also auch
das
da
ist eigentlich das Gleiche wie die Statine.
Eigentlich auch wieder das Gleiche. Und dann haben wir natürlich auch die Spritzen gegen das Cholesterin in dem Sinne, die auch diese entzündungshemmenden, antiinflammatorischen, antientzündlichen Effekte haben. Das heißt also, wir senken nicht nur das LDL-Cholesterin, das ja in den Gefäßen ist, sondern wir verbessern auch die Entzündungslage der Patienten.
Ganz
und es gibt jetzt auch da neue Leitlinien von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie, die immer sehr stark an die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie angelehnt sind. Und da steht ganz oben entzündungshemmend. Also nicht nur über die LDL-Cholesterinsenkung, sondern auch über andere entzündungshemmende Substanzen. Wir sind da ganz eng beieinander. Es ist ein ganz großes Thema.
Für mich völliges Neuland und es ist schön, wenn man eine ganz fachspezifische Aufklärung dazu bekommt, weil viele ja immer sehr kontrovers diskutieren, die Statine, und man muss dies und das machen und das beachten. Und jetzt haben wir hier einen Profi sitzen, der sich da wirklich gut auskennt. Danke. Barbara, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Es wird viel diskutiert, Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben Folge 8 unseren Podcast gemacht mit der Akademie Salzburg. Da ging es um Nahrungsergänzungsmittel, Mikronährstoffe. Was kann ich tun, um meinen Körper gesund zu erhalten? Auch diese ganze Diskussion Longevity. Wie siehst du das mit den Nahrungsergänzungsmitteln?
Ich bin da relativ einfach gestrickt und sage, weniger ist auch manchmal mehr. Es gibt natürlich Ausnahmen. Was wir bei unseren Patienten immer mitbestimmen, ist der Vitamin-D-Spiegel.
Ja.
Also für den Knochenaufbau.
Das ist bei uns auch in der Parodontitis ganz wichtig.
Ganz wichtig. Also da sind wir uns auch mal wieder absolut einig. Wir bestimmen bei allen Patienten den Vitamin-D-Spiegel und bei den meisten Erwachsenen, die nicht supplementieren, sehe ich auch ganz schwere Vitamin-D-Mangelerscheinungen. Das heißt, supplementieren ja und so ein bisschen hochnormal, sag ich. Also nicht so gerade an der unteren Grenze, das ist bei uns 30, sondern eher so 40, 45 und ein bisschen höher.
Ja.
Und natürlich, wenn ich das Vitamin D substituiere, dann natürlich auch auf den Calciumspiegel achten. Da sind die Kardiologen natürlich sehr, sag ich mal, skeptisch und sehr vorsichtig, dass wir sagen, auch bei dem Calcium nicht übersupplementieren. Wir bestimmen bei allen unseren Patienten selbstverständlich den Calciumspiegel.
Das wusste ich nicht, dass der Calciumspiegel
ganz wichtig. Und gerade wenn ich Vitamin D substituiere, geht Calcium ja in die Knochen hinein, was ich ja will, aber auch nicht zu viel. Früher hat man ja auch gerade den Frauen im Klimakterium gigantische Dosen von Calcium supplementiert.
Osteoporose
bis 2000 Milligramm. Und am Ende des Tages lagert sich dieses Calcium auch in den Gefäßen ab, was wir nicht wollen. Man empfiehlt eben supplementieren, aber niedrig dosiert, vielleicht so 400 Milligramm am Tag. Also das finde ich sehr, sehr gut und sehr wichtig. Natürlich auch die B-Vitamine zur Regeneration, aber auch vorher bestimmen und nicht irgendwelche Infusionen geben.
Bestimmen.
Also ich hatte vor 2 Tagen einen Patienten mit schwersten Herzrhythmusstörungen. Was war die Ursache? Eine, sag ich mal, Vitamin B12-Intoxikation. Hochdosierte Infusionen. Eine Vergiftung mit Vitamin B12 bekomme ich nie durch eine normale Ernährungsaufnahme oder wenn ich so ein bisschen supplementiere. Aber wenn ich hochdosiert Infusionen gebe, da sage ich immer, die beiden Extreme sind es nicht. Der Mangelzustand ist genauso schlecht wie die Überzufuhr. Das heißt, Supplementierung, Mikronährstoffe, ja, aber bitte immer mit Augenmaß und bitte immer kontrollieren.
Genau.
Nicht nach dem Motto, viel hilft viel. Das ist meistens falsch und auch in der Medizin falsch.
Wie wir das schon vorhin gesagt haben, Prävention, aber auch eben die Nachkontrolle ist immer wichtig.
Genau.
Das Vitamin D3, ich empfehle das immer meinen Patienten mit dem K2, weil es einfach besser aufgenommen wird.
Richtig.
Und auch in Magnesiumglycinat dazu, damit die Resorption im Körper besser stattfindet. Jetzt meine Frage noch zu dem Magnesium, das interessiert mich persönlich. Was hat das Magnesium für einen Einfluss auf das Herz?
Ja, das Magnesium spielt beim Herzen gar nicht so eine ganz große Rolle.
Okay.
Beim Herzen spielt insbesondere das Kalium eine ganz große Rolle. Das Magnesium eher eine untergeordnete Rolle. Das Magnesium ist für uns eher wichtig im Sinne von muskulären Krämpfen, Muskelschmerzen oder so.
Okay.
Das sollte man dann natürlich auch substituieren. Das ist wichtig, insbesondere bei Sportlern, die Spitzen, die Magnesium verlieren. Aber für das Herz spielt es nicht so eine Rolle. Anja, darf ich dir denn zum Abschluss noch eine Frage stellen? Ja, was empfiehlst du als Spezialistin? Wann soll ich mir die Zähne putzen? Vor dem Frühstück, nach dem Frühstück? Soll ich warten?
Ganz spezielles Thema. Fragen mich immer ganz viele.
Ja.
Vor dem Frühstück ist natürlich eine angenehme Sache, weil ich sage, ich habe ein Frischgefühl im Mund. Wenn ich frühstücke, dann ist es sicherlich ratsam, dass ich danach, egal was ich frühstücke, 20 Minuten bis 30 Minuten warte, damit der Speichel als Pufferfunktion den pH-Wert in der Mundhülle wieder neutralisieren kann, wieder anhebt, damit die Kariesbakterien in ihr Inaktivitätsniveau kommen. Das heißt also, auch wenn ich Zitrusfrüchte esse, macht es Sinn, und das machen ja viele morgens, macht es Sinn, einfach 20 Minuten zu warten, vielleicht einfach den Mund mit Wasser ausspülen, das reicht völlig aus. Und dann erst die Zähne putzen, weil durch den Säureangriff natürlich auch die Zahnschmelzoberfläche aufgeraut ist und dadurch die Strukturen aufgebrochen sind und die Bakterien natürlich leichtes Spiel haben. Und abends natürlich, ist klar, Zähne putzen vorm Schlafengehen, die Zahnseide nicht vergessen. Und die Länge des Zähneputzens ist entscheidend. Mindestens 2 Minuten, optimal 4 Minuten. Und bitte keine Mundspüllösung, weil die machen, und da sind wir beim Thema, Bluthochdruck.
Weil da Alkohol drin ist?
Genau. Viele nutzen diese Listerine und dann wundern sie sich, warum sie einfach, wenn, dann Öl ziehen. Das ist die biologische Lösung, um die Mundhöhle gesund zu halten. Das war der Zahnpodcast von Byte, Folge 9, Zahnfleischerkrankung und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für meine Gesprächspartnerin, die Barbara. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt, die Zuhörer vielleicht auch. Und natürlich weiß ich, wie wir uns in nächster Zeit besser verzahnen können, im wahrsten Sinne des Wortes, und freue mich, dass wir so ein interessantes Thema so gut bearbeiten konnten. Vielen Dank, liebe Barbara.
Sehr gerne geschehen.
Ich bedanke mich fürs Zuhören. Für Fragen sind wir jederzeit bereit. Ihr könnt uns finden bei Spotify, YouTube, Apple Podcast. Wir würden uns freuen über Kommentare, Likes und was ihr sonst noch so auf dem Herzen habt. Vielen Dank, die Anja vom Zahnpodcast von Byte.